Micro Europa.
Sounds
moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Mein Name ist Paula Jaksch und ich darf euch heute durch die Sendung begleiten. Und zu Gast ist heute bei mir Jana Svetlolobov. Sie studiert Medienwissenschaft und Philosophie an der Uni Tübingen und dreht gerade im Rahmen ihrer Bachelorarbeit einen Dokumentarfilm. Darin geht es um die Gleichstellungspolitik in Deutschland und Finnland. Jana, schön, dass wir heute hier zusammen im Tonstudio im Brechbau sitzen. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
Schön, dass ich da bin. Hallo.
Wir sprechen heute ganz ausführlich über deinen Film, wie du überhaupt dazu gekommen bist, einen Film zu drehen und natürlich auch darüber, wie es denn jetzt um die Gleichstellungspolitik in Deutschland und Finnland steht. Fangen wir aber ganz von vorne an, Jana. Kannst du dich bitte mal für unsere ZuhörerInnen vorstellen?
Alles klar. Hi, ich bin Jana. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin geboren in Kasachstan und bin rübergezogen nach Deutschland, als ich noch ein kleines Kind war. Und ich studiere jetzt hier in Tübingen.
In der Medienwissenschaft kann man ja als Bachelorarbeit auch ein Werkstück abgeben. Manche Studis machen ein Magazin oder eine Radiosendung. Und du hast dich für einen Dokumentarfilm entschieden. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Boah, das war tatsächlich großer, großer Zufall. Ich habe letztes Jahr die Möglichkeit bekommen, nach Finnland zu ziehen für 8-9 Monate. Und kurz davor habe ich dann angefangen, mich schlau zu machen. Okay, Finnland, was könnte man denn da machen? Weil ich nur noch meine Bachelorarbeit hatte als einziges Modul. Und dann habe ich gesehen, Finnland ist das zweitgleichgestellteste Land in Europa. Krass, die machen irgendwas sehr, sehr, sehr gut. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht können wir mal gucken, was sie denn so gut machen.
Ja, und wie bist du darauf gekommen, jetzt einen Film daraus zu machen? Warum hast du keine schriftliche Bachelorarbeit darüber gemacht?
Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, eine schriftliche Arbeit zu machen. Ich habe wirklich schon ein Jahr noch davor, war ich bei den Olympischen Spielen in Paris und habe zum ersten Mal gesehen, wie große Kamerateams funktionieren, wie die Abläufe sind und wie man eine Kamera bedient. Und dann dachte ich, eigentlich ganz cool, vielleicht kaufe ich mir auch mal eine Kamera, vielleicht mache ich auch mal was damit. Das war alles sehr abstrakt. Und dann hier in Deutschland, oder als es dann kurz vor Finnland war, dachte ich, wow, also ich habe immer wieder gesehen, dass in Medien Deutschland mit Ländern verglichen werden, vor allen Dingen, wenn es um Gleichstellung geht, die schlechter sind als Deutschland, was ich ein bisschen komisch fand. Und dass es einfach sehr, sehr wenig Beiträge zu Finnland, also Richtung Gleichstellung, gibt aber super viele zur Glücklichkeitsbewegung oder. Und dann dachte ich mir, Gott, ich probiere es einfach mal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich scheitere und dann mein Drehbuch einreichen muss.
Und hast du davor schon mal irgendwas mit Film zu tun gehabt? Oder hast du schon Erfahrungen im Filmedrehen gehabt?
Nee, gar nicht. Ich glaube, das erste Mal, als ich die Kamera auch wirklich gehalten war, war dann auch am ersten Drehtag. Ich hatte auch glücklicherweise da vor Ort ein bisschen was an Hilfe durch andere Unis. Ich habe da sehr viele Leute angeschrieben. Deswegen hatte meine Kamera immer die unterstützende Kamera, aber die Hauptkamera wurde von jemandem geführt, der da Erfahrung mit hatte.
Okay. Also du hast gerade schon erzählt, dass du die Möglichkeit hattest, für ein paar Monate nach Finnland zu ziehen und dass du gesehen hast, dass irgendwie noch gar nicht so viel über das Thema gibt, was man in den Medien findet, über Gleichstellungspolitik in Finnland. Aber kannst du noch mal irgendwie erklären, wie du überhaupt auf das Thema, warum bist du darauf gekommen, was Feministisches zu machen?
Ich habe mich schon immer mit feministischen Themen auseinandergesetzt. Ich war sehr lange in der Uni-Zeitung und habe da auch ein Dossier geleitet. Und wir haben da auch immer wieder so Aktionswochen gemacht, wo wir feministische Themen aufgegriffen haben. Und mir ist da einfach aufgefallen, dass in Deutschland sehr, sehr viele systematische Lücken sind, die sich aber, wenn man sich länger mit dem Thema auseinandersetzt, irgendwie zu einem großen Puzzle zusammensetzen. Ich finde, ein bestes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sich's mal auf einen größeren Scale anguckt, ist es halt, Ärzte werden nicht ausgebildet dazu, Abtreibungen durchzuführen. Anwälte werden nicht gelehrt, wie man mit Opfern umgeht. Also Opferberatung, Leute, die Gewalt erfahren haben, Vergewaltigung erfahren haben, die wissen nicht, wie man mit diesen Leuten redet. Polizisten werden nicht geschult, wenn es um häusliche Gewalt geht. Also die meisten wissen nicht, was sie dann tun sollen. Den Opfern wird immer noch nicht geglaubt. Und Politiker versuchen immer noch, das Abtreibungsgesetz zu verschärfen. Also es ist so, so komisch. Und ich dachte mir dann, wie kann das denn sein, 2025, das war, als der Film begonnen hat, dass wir das noch immer haben? Und diese Fragen habe ich mich dann in der Bachelorarbeit gestellt und in Finnland ein paar Antworten dazu gefunden.
Und wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Vergleich explizit zwischen Finnland und Deutschland dann zu ziehen?
Genau, also wie gesagt, ich habe gesehen, dass Finnland halt sehr hoch gerankt wurde. Und weil Deutschland so wenig verglichen wird mit besseren Ländern und den nordischen Ländern, ich glaube, in der Bildung wird das mehr gemacht. Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt über das Bildungssystem sprechen, oder ich habe jetzt auch von anderen Freundinnen gehört, die auf Lehramt studieren, dass das nordische Modell immer als bestes Modell vorgehalten wird. Aber ich fand es einfach komisch, dass, wow, in so vielen Aspekten gucken wir uns schon mal in den Norden, aber da irgendwie nicht. Mhm. Und deswegen, also die Idee war nicht, dass ich das von Anfang an geplant habe, dass ich diesen Film jetzt mache, sondern es hat sich einfach dadurch ergeben, dass die Recherche immer mehr gezeigt hat, wow, da haben ein paar Leute erkannt, wo auch Lücken sind. Also Finnland hatte ähnliche Probleme wie auch Deutschland. Nur der Unterschied ist, dass Finnland auch was macht.
Hast du schon eine Forschungsfrage, die du genau ausgearbeitet hast?
Ja, tatsächlich. Meine Forschungsfrage ist unheimlich lang. Und zwar, sie heißt, wie unterscheiden sich die Lebensrealitäten von Frauen in Deutschland und Finnland im Hinblick auf Gewalt, Erwerbsbiografien, familiäre Belastung und Altersabsicherung? Und welche Rolle spielen dabei staatliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Strukturen? Das ist meine Forschungsfrage, aber so in kurz gesagt, ich wollte ein Extrembeispiel visualisieren von einer Frau, die in einem Tag durch all diese statistisch bewiesenen Systemlücken läuft und dann dieses Beispiel vergleichen mit einem System, das deutlich besser läuft, um einfach mal aufzuzeigen, weil, also wir haben Statistiken, die wirklich aufweisen. Also zum Beispiel, ein sehr, sehr gutes Beispiel, das ich sehr gerne nenne, ist, wenn eine Frau in Deutschland ein Kind gebärt, wird sie 40% ihrer Lebenserwerbseinkünfte verlieren bei einem Kind. Und diese Strukturen möchte ich aufzeigen, einfach so extrem aufzeichnen, wie es möglich geht, damit Leute vielleicht auch mal checken, wie krass das ist, weil ich glaube, viele assoziieren mit diesem Problem nicht Deutschland.
Über dein Leben in Finnland kannst du gleich noch viel mehr erzählen, aber davor machen wir erstmal eine kleine Musikpause.
Überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Rat füllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, geht's mir zum Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatmen. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Simone Beauvoir sagt, Gott bewahr uns vor dem ersten Kinderschreien. Muss ich mich erstmal selbst befreien und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich.
Unbeschreiblich weiblich von Nina Hagen. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Mit mir im Tonstudio sitzt heute Jana. Sie studiert Medienwissenschaft an der Uni Tübingen und dreht für ihre Bachelorarbeit gerade einen Dokumentarfilm zum Thema Gleichberechtigung in Deutschland und Finnland. Jana, du hast für die Sendung selbst ein paar Songs rausgesucht. Gerade eben haben wir ja Unbeschreiblich weiblich von Nina Hagen gehört. Warum hast du uns diesen Song mitgebracht?
Ich finde, Nina Hagen ist so eine Powerfrau. Und vor allen Dingen, an Nina Hagen kann man auch super sehen, wie unnötig diese Abtreibungsdiskussionen sind. Das ist damals in der DDR, also es ist ein bisschen absurd, aber in der DDR war es tatsächlich leichter, eine Abtreibung durchzuführen, als gerade jetzt wir es machen könnten. Und allgemein, ich finde einfach cool, dass sie gegen dieses brave Frauenbild vorgeht. Unbeschreiblich weiblich, wie sie da steht mit ihrem Punker-Outfit. Super coole Frau.
Jetzt würde ich gerne auf dein Leben in Finnland zurückkommen. Erzähl mal, wo hast du genau gelebt?
Also ich habe in Helsinki gelebt für 6 Monate und dann 2 Monate in Lappeenranta. Das ist in der Nähe von Karelien.
Wie hast du denn die finnischen Menschen dort wahrgenommen?
Finnen sind ganz, ganz interessante Menschen, finde ich. Sehr introvertiert, bis auf die Sauna. In der Sauna sind alle Nakidai, alle sprechen dich an, Bierchen ist mit dabei. Da sind sich alle liebesfroh. Danach mit Kleidung an erkennt sich keiner mehr, weil man sich auch nur nackt gesehen hat. Und ansonsten, es ist ein bisschen schwierig am Anfang, glaube ich, Fuß zu fassen dort, weil einfach viele Leute auch schon aus ihrem Kindheitskreis noch Freunde haben und es auch sehr, sehr schwierig ist, irgendwie andere Freunde dort zu finden. Also auch von Finnen selber. Aber es ist auch eine sehr, sehr schöne Gesellschaft.
Fassen wir aber nochmal zusammen. Du hattest eben die Möglichkeit, das hast du ja schon erzählt, für ein paar Monate nach Finnland zu ziehen und wolltest dann in deiner Bachelorarbeit sowieso am liebsten ein feministisches Thema bearbeiten. Finnland gilt ja eben allgemein als ein sehr fortschrittliches Land, was die Gleichberechtigung der verschiedenen Geschlechter angeht. Deswegen bist du dann auf die Idee gekommen, einen Vergleich zwischen Deutschland und Finnland aufzustellen. Wie bist du denn dann genau vorgegangen mit deinem Film, wenn du dich zurückerinnerst? Du hattest ja dein Thema schon gefunden. Welche Aufgaben hast du dann danach in Angriff genommen?
Am Anfang, also ich hatte ein grobes Thema. Die Forschungsfrage hat noch nicht mal gestanden, als ich in Finnland war, sondern ich glaube, der Anfangsschritt war einfach wirklich tagtäglich. Es gibt die Odi-Bibliothek, das ist eine große zentrale Bibliothek in Finnland. Das war auch so ein bisschen ein krasses Highlight, was es da war, weil es auch ein bisschen den sozialen Status von Finnland sehr gut widerspiegelt. Aber ich bin jeden Tag dahin gelaufen und habe dann, ich weiß nicht, 8 Stunden da gesessen und recherchiert. Und ich glaube, nach 3 Monaten hatte ich dann ein grobes Skript, was auch unheimlich schwierig war, weil ich nicht wusste, mit wem rechne ich, wen kann ich überhaupt anschreiben.
Also ein Drehbuch oder wie?
Genau, es war ein Drehbuch. Also ich habe halt gedacht, okay, wenn wir das Thema Gleichstellungspolitik anpacken, was sind Instanzen, welche Instanzen müsste ich befragen? Und die Instanzen waren dann für mich einerseits Frauenhaus, Anwalt, Politiker und Wirtschaft, weil, also zum Beispiel der Gender Pay Gap Index war für mich so ein bisschen das Vorbild. Das ist ja auch, also der Gender Pay Gap Index guckt ja nach diesen 4 Kategorien, also Bildung, wirtschaftliche Partizipation, politische Partizipation und Gesundheit. Nach diesen 4 Standards wird halt geguckt und wie groß die Lücken zwischen Männern und Frauen sind. Das heißt, er ist kein Indikator dafür, wie gut die Gleichstellung jetzt in dem Land ist, aber es ist ein Indikator dafür, was halt fehlt, also wo Lücken sind. Und Deutschland ist auf dem 9. Platz. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Wir sind nach Namibia. Und wir waren auch von 2008 bis 2018 gar nicht im Ranking der Top 10. Was ja schon auch irgendwie so ein Armutszeugnis sei, oder? Auf jeden Fall, das waren dann so meine vier größeren Kategorien, meine vier Instanzen, die ich befragen wollte. Aber ein Drehbuch zu schreiben, ohne diese Instanzen zu haben, ohne zu planen zu können, wie dieses Gespräch abläuft, das war, glaube ich, mein größtes Hindernis. Das heißt, ich hatte da so einen groben Ablauf. Wie gesagt, ich wusste, ich will eine Person, ich will eine Frau haben, die durch diesen Albtraum läuft in einem Tag. Ich weiß, dass diese Frau Deutschland verlassen wird. Das heißt, ich brauche eine Szene, wo wir visualisieren, wie sie das Land verlässt. Also eine Flugzeugszene. Und ich wusste, ja, es wird in Finnland noch weitergehen. Und ich habe dann grob sowas aufgestellt, so einen groben Handlungsplan. Deutschland konnte ich durchskripten, Finnland nicht. Ich glaube dann, ich weiß nicht, Ende März war ich fertig mit dem Skript. Ende März, Entschuldigung. Ende März habe ich angefangen, 3 Monate danach war das Skript fertig. Und dann habe ich angefangen, Leuten zu schreiben und habe dann im August die ersten Rückmeldungen bekommen, was wirklich, bis dahin war es einfach nur, man muss so viel Ruhe haben, man muss so viel Ruhe bei Filmen haben. Man muss sich immer wieder sagen, das wird irgendwie, das kommt schon irgendwie zusammen. Was ich zum Beispiel in dem Moment gar nicht konnte, ich dachte, mein Gott, ich habe dieses Semester verschwendet, ich habe alles in den Dreck gesetzt, mein Gott, was mache ich hier überhaupt? Aber ich hatte da auch wirklich Glück. Ich habe während meiner Olympiazeit habe ich mit jemandem gearbeitet dort, der Regisseur ist vom Hauptberuf. Und dieser Mensch, mit dem habe ich später auch noch telefoniert, der meinte, das ist vollkommen normal. Jana, entspann dich, das wird. Genau. Und dann im August, als die Leute auch langsam geantwortet haben, wurde dann auch ein klareres Bild raus. Und ich konnte dann von dem Punkt aus besser planen.
Du hast es gerade schon mal ein bisschen angerissen, aber so ganz kann ich mir deinen Film noch immer nicht vor meinem inneren Auge vorstellen. Du wolltest ja in dem Film sowohl dokumentarische Elemente als auch Animationen, hast du mir schon mal erzählt, als auch eben so Storytelling-Momente reinbauen. Kannst du noch mal versuchen, uns deine Vision so knapp wie möglich zu schildern?
Okay, ich versuch's mal so knapp wie möglich. Also, es soll daraus gehen, was wäre, wenn eine Frau, eine Journalistin in dem Sinne, all diese Lücken erkennt und rausfindet und einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich möchte den Scheiß nicht mehr. Ich gehe irgendwo hin, wo es vielleicht auch besser funktioniert.
In Deutschland
also? In Deutschland. Sie fängt an in Deutschland. Sie verlässt ihre Wohnung und auf ihrem Weg zum Flughafen, also in dieses neue Land, passieren ihr statistisch gesehen all das, was Frauen in Deutschland passiert. Das heißt, sie bekommt häusliche Gewalt mit, sie bekommt Belästigung mit. Sie bekommt Altersarmut in Deutschland mit, weil jede fünfte Frau über 65 in Deutschland unter der Armutsgrenze liegt. Sie bekommt mit, wie Frauen systematisch ausgeraubt werden wirtschaftlich. Das ist alles auf einem Werdegang. Es ist auch ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber wir nutzen dabei so ein bisschen szenisches Storytelling, versuchen wir es zumindest zu machen. Und ich habe mich sehr an Fleabag inspiriert, also dieses Female Commentary. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn du mit deiner besten Freundin sitzt und du den Tag zuvor irgendwie in der Bar warst und da wirklich dieser ekelhafte Typ saß, der dich nicht in Ruhe gelassen hat. Und in dem Moment warst du nur so, ja, könntest du jetzt bitte gehen? Also ich meine, bitte. Und du dann mit deiner Freundin sitzt und dich zu ihr drehst und sagst, oh mein Gott, ich dachte mir auch nur so, bitte hau doch endlich ab. Wie oft muss ich denn noch Nein sagen? Und die Idee des Films ist halt, was ist, wenn du in dieser Situation stehst und ich immer wieder die vierte Wand durchbreche und die Zahlen dazu raushaue. Also dieses Female Commentary betreibe, die Sache einordne, so wie sie wirklich ist.
Okay, also du bist dann auch die Hauptperson in deinem Dokumentarfilm.
Richtig, aufgrund von Schauspielmangel, ja. aber genau, das heißt, ich gehe von meiner Wohnung aus, wo ich einfach recherchiere, dass es schlecht ist, packe ich meine Sachen und fahre los. In meinem Haus bekomme ich dann mit, dass eine Nachbarin Gewalt erlebt. Von dieser Szene aus gehe ich ins Taxi, der Taxifahrer belästigt mich. Ich erkläre, warum diese Belästigung stattfindet, beziehungsweise wie oft sie in Deutschland stattfindet, was man rechtlich tun kann und nicht tun kann. Ich erzähle darüber, wie Gewalt strukturell in Deutschland ist und wie viel sie uns auch kostet. Nach diesem Taxi steige ich aus, ich bin am Flughafen und ich begegne einer älteren Frau, die in Altersarmut ist und deswegen nirgendwo hinfliegen kann, sondern auf ihre Enkel wartet. Und dann im Flugzeug selber spreche ich über die politische Situation in Deutschland. Das heißt, welche Politiker haben wir gerade in unserem Bundestag sitzen und was tun diese für Gleichberechtigung? In Finnland angekommen, das heißt dieser Flug rüber, spreche ich dann mit diesen 4 Expertinnen von diesen 4 Instanzen. Ich hoffe, dass es 4 werden, wir sind gerade bei 3. Aber genau, und am Ende, ich werde all die Kritikpunkte, die ich in dem Film äußere, an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend schicken. Genauso wie an vielleicht ein paar andere Ministerien, das müssen wir gerade noch abschätzen. Und werde ein Resümee ziehen. Also ich werde nochmal zusammenfassen, was sind die Kritikpunkte in Deutschland? Was sagt unsere Regierung eigentlich dazu? Haben die das auf dem Schirm, dass das gerade so bei uns abgeht? Hoffentlich tun sie es. Und erzähl nochmal, wie es Finnland besser macht. Und lass dann die Instanzen selber sprechen. Also gerade ist geplant, dass am Ende des Films hier in Deutschland die Frauenhauskoordinierung, die in Berlin sitzt, ein Statement dazu macht. Eine Anwältin, die sich hier auf Zivilrecht und Sexualdelikte spezialisiert hat. Eine Wirtschaftsexpertin und Frauen aus unterschiedlichen Altersbiografien. Genau, und am Ende wollen wir dann am besten, ich hoffe sehr, dass Frauen aus diesem Film rausgehen und sich halt vielleicht wiedersehen in diesem Film, vielleicht auch wiedererkennen und vielleicht auch erkennen, dass es nicht unbedingt, also, dass das auch irgendwie Teil des deutschen Lebens irgendwie wurde.
Okay, danke. Das war auf jeden Fall schon sehr hilfreich. Jetzt kann ich es mir auf jeden Fall besser vorstellen. Wie liefen denn die Drehtage in Finnland ab?
Die Drehtage waren sehr chaotisch. Unter anderem, also ich mache das hier alles zum ersten Mal. Ich habe kein Budgeting und ich habe auch keine Erfahrung mit Regie. Das heißt, erst einmal, ich wusste auch gar nicht, dass ich einen Boom-Operator brauche. Das war ich wusste nicht, dass man Mikrofone, ich dachte irgendwie, warum auch immer, ich hatte halt Mikrofone an diesen Kameras angesteckt und ich dachte, das ist ja super, passt ja.
Was ist ein Boom-Operator?
Das ist jemand, der das Mikrofon hält. Also ich weiß nicht, wie das deutsche Pendant dazu ist. Ich habe es als Boom-Operator da kennengelernt.
Ein Tonmensch.
Ein Tonmensch, auch gut, ein Tonmensch. Aber ich musste halt erst einmal, als sich die ersten Expertinnen bei mir gemeldet haben und ich dann auch wirklich die Rückmeldung hatte, das wird jetzt wirklich eine runde Sache, habe ich mich nochmal mit meinem Freund aus Paris, Miguel, nochmal vielen Dank, falls du das jemals hörst, dass du da so viel mitgemacht hast. Aber Miguel meinte dann auch, du brauchst jetzt ein Team, das ist jetzt mittlerweile etwas, was da musst du moderieren, da musst du mitmachen, das kannst du nicht alleine machen. Und ich habe angefangen, Unis anzuschreiben und dachte auch da, wer wird es schon antworten? Aber Leute, Fragen bringt manchmal, die wenigsten Leute sagen nein. Das ist jetzt wirklich meine Rückmeldung. Es dauert nur ein bisschen Zeit, aber die wenigsten Leute sagen nein. Aber genau, und ich habe erstmal Arthur gefunden, meinen Kameramann, dann später Toivo, meinen Tonmensch. Und Mila, die war auch einmal Tonmensch auf einem der Sets. Und genau, wir haben uns dann auch wieder in der Odi-Bibliothek getroffen und haben erstmal den Dreh grob durchgesprochen. Ich habe mein Skript gegeben, das aber auch war, ich habe wirklich, die Regieanweisungen da waren minimal. Diese Leute mussten sich sehr daran orientieren, was ich mir vorstelle. Also ich habe ihnen dann kurzgrumm gesagt, wie es aussehen soll, dass wir auf jeden Fall diese vierte Wand durchbrechen brauchen. Und sie haben dann versucht, es so gut sie können umzusetzen. Es war super schwierig für mich am Anfang, Regieanweisungen zu geben. Ich weiß nämlich noch, eine meiner Expertinnen ist die Paula Koskinen-Sandberg. Sie ist eine Wirtschaftsexpertin an der Universität Aalto. Und sie wurde für ihre Doktorarbeit verklagt, weil sie über Lobbyismus in Finnland recherchiert hat und eine Lobbyismusgruppe unter anderem ihre Doktorarbeit kritisiert hat, die sie dann auch angezeigt hat. So. Sie hat das im ganzen Gespräch nicht einmal erwähnt. Als die Mikros und die Kameras weggepackt hat, hat sie es angesprochen. Und ich habe dann zu allen gemeint, das packen wir jetzt nochmal aus. Das muss auf Tape sein. Bitte wiederholen Sie nochmal die Aussage. Und ich glaube wirklich, alle haben mich schon angeguckt. Ich weiß, es ist mir jetzt vollkommen egal. Macht es. Genau, also das musste ich erstmal lernen und auch ein Gespür dafür haben, weil die Leute, also auch die Leute sagen viel interessantere Sachen, wenn die Kamera nicht läuft. Das heißt, ja, also welche Details, daran musste ich mich ranfühlen und To be honest, ich habe so oft nach Drehs geweint, weil ich einfach dachte, mein Gott, war das gerade alles schlimm. Ich hoffe, da ist überhaupt was mit dabei, was man bearbeiten kann.
Ja, bist du denn zufrieden mit dem, was am Ende rausgekommen ist? Also wir haben schon gehört, es war chaotisch, aber es hat ja letztendlich doch geklappt.
Ja, absolut. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, ich hatte viel, viel mehr Angst vor den Szenen oder auch wie das am Ende aussieht. Aber es ist ein super interessantes Thema, auch für mich jetzt am Ende noch. Also auch selbst, weil ich, also obwohl ich so viel drüber lese, finde ich es immer noch interessant. Mein Highlight zum Beispiel war auch, also meine zweiten Experten waren zwei Sozialarbeiter aus dem Hertha-Shelter in Helsinki. Das ist ein Frauenhaus dort. Und die haben mich, also ich habe die angefragt und dann haben die mich irgendwann gesagt, so ja, wir würden sie gerne zu einem Vorgespräch einladen. Und oh mein Gott, Digga, hatte ich da wirklich das Muffensausen hatte ich davor. Ich wusste nicht mal, wo diese, also die haben mir eine Adresse gegeben, das war komplett auf der anderen Seite von Finnland. Ich musste da eine Stunde hinfahren. Und ich bin dann da hingegangen und die haben sich dann mit mir hingesetzt. Und dieses Haus zu sehen, diese Leute zu sehen, auch die Frauen, die da wohnen, holla, holla, holla. Und dann auch dieses, also immer wieder dieses Projekt zu pitchen, das war auch so ein schrecklicher Prozess. Immer wieder du hattest maximal 3 Minuten. 3 Minuten hören dir Leute aufmerksam zu. Diese 3 Minuten musst du pitchen. Ich habe das wirklich vor dem Spiegel in unserer Wohnung geübt, bis zum Umfallen. Aber auf jeden Fall, die haben mir dann auch schon im Vorgespräch so viele krasse Sachen gesagt und ich musste das immer wieder bremsen, weil ich wusste, dass sie das sonst auf Kamera nicht wiederholen würden. Aber das war auch unter anderem von den Kameratagen eins meiner Highlights, mal in einem Frauenhaus zu sein, auch mal den Alltag da zu erleben und auch mal mit den Frauen ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Also es war auch ein Patzer da zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel dafür, dass ich nie Regie geführt habe. Weil die Frauenhausmitarbeiterinnen haben den Frauen angekündigt, dass wir kommen und dass wir auch die Möglichkeit haben, die zu interviewen. Und da war eine Frau, die uns in 3 Räume gefolgt ist und ich hatte so Angst, sie anzusprechen, weil wir schon so den ganzen Tag von den Sozialmitarbeiterinnen so krasses Zeug gehört haben. Aber sie war ja da. Ich habe sie ja schon gesehen. Sie war auch interessiert daran. Aber weil ich sie nicht angesprochen habe, hat sie sich dann auch irgendwann verdünnisiert. Das heißt, wir hatten dann kein Wort mit der. Aber das war auch wirklich, ja, sagen wir mal so, Anfängerfehler.
Wenn du es nochmal versuchst, so kurz und knapp wie möglich runterzubrechen, welche Maßnahmen ergreift der Staat Finnland, um die Stellung von Frauen in dem Land Finnland zu verbessern? Hast du da irgendwie 1-2 Punkte?
Boah, ich finde vor allen Dingen wichtig, dass man immer, also was man zwischen Deutschland und Finnland sehr gut erkennen kann, ist, dass Finnland eben Maßstäbe trifft und Deutschland eben nicht. Und daran kann man auch ein bisschen erkennen, was das Frauenbild in den jeweiligen Staat so ist. Beispielsweise in Finnland. Architektonisch wird einfach super viel gearbeitet. Man hat einfach gemerkt, dass Frauen zum Beispiel im Dunkeln nicht gerne rausgehen. Das heißt, man hat viel mehr Licht angebracht, also Straßen anders beleuchtet. Oder dass es auch viel inklusiver ist. Also alles, also jedes Gebäude, das ich in Helsinki betreten habe, auch in Lappeenranta, und Lappeenranta ist deutlich ländlicher, gab es immer für Rollstuhlfahrer oder auch für Leute, die halt irgendwelche Behinderungen hatten, immer einen Zugang. Das gibt es einfach nicht in Deutschland. Mein Gott, Leute, die Uni hat hier keine nicht mal Zugänge. Dann wie gesagt, es gibt noch so Sachen wie halt diese Mediation bzw. Public Offense Sache. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Ich habe es nur aus Interviews noch rausgehört, aber dass es generell so ist, dass in Finnland, wenn Polizei anrückt wegen häuslicher Gewalt, es erstmal immer ein Public Offense sozusagen Anzeige gibt. Das heißt, der Staat nimmt das als Angriff gegen seine eigenen Bürger wahr und wird eine Anzeige schalten. Das Paar kann sich dann halt immer noch entscheiden, zu einer Mediation zu gehen. Das ist dann auch von dem Staat so ein Büro, wo Frau und Mann sich hinsetzen müssen und eine Drittperson diesen Streit dann mediiert und entscheidet, ob diese Person halt noch im privaten Sinne das ausregeln können oder eben nicht. Genau. Und in Deutschland, es ist ja nicht so, auch in Finnland gibt es Probleme. Auch in Finnland gibt es das Nordic Paradox, also dieses Phänomen, dass trotz dieser sehr, sehr hohen Gleichstellungswerte auch die Gewaltenraten gegen Frauen steigen. Aber der Unterschied ist einfach, dass Maßnahmen ergriffen werden. Auch in Deutschland steigen gerade in allen Bereichen die Gewalt gegen Frauen. In allen, Leute. Digital, physisch, psychisch. Die Sache ist nur, irgendwie wird es systematisch in Deutschland ignoriert. Habt ihr schon mal davon gehört, dass hier irgendwie ganz plötzlich die Gelder für Frauenhäuser erhöht wurden, weil die Gewaltenraten steigen? Nein. Das Gewalthilfegesetz kommt 2032. 32, Leute, ab da haben wir einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe bei Gewalt. Bis dahin, Studenten und Rentnerinnen sind ausgenommen aus dem Frauenhausprogramm. Diese Leute dürfen gar nicht erst aufgenommen werden in Frauenhäusern. Es sind Sachen, es zeigt einfach, wie unterschiedliche Staaten, Länder Frauen sehen. Das Frauenbild wird sehr, sehr klar durch die Maßnahmen definiert.
Die eben getroffen werden oder die eben auch nicht getroffen werden.
Richtig. Ich meine, ich finde, Deutschanalysen waren da doch vielleicht der Banger, aber auch durch nicht gezeigte Taten zeigt es sehr, sehr krass, was man machen möchte oder was man eben nicht machen will.
Meine Studiogästin Jana über ihr Leben in Finnland und über die Drehtage vor Ort. Jetzt erstmal Musik. Die südkoreanische Sängerin Hwasa
mit Good Goodbye hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Meine Studiogästin Jana hat bereits einiges über ihren Dokumentarfilm über die Gleichstellungspolitik in Deutschland und Finnland berichtet. Jana, der Song war ja hauptsächlich auf Koreanisch und deshalb wahrscheinlich auch für die meisten ZuhörerInnen nicht wirklich verständlich. Worum geht's denn da und warum hast du uns diesen Song mitgebracht?
Oh, es ist ein so, so schöner Song, finde ich. Es ist eigentlich ein Break-up-Song. Also sie singt darüber, dass sie einen guten Abschied hat, dass sie sich selber entscheidet, also zu gehen. Und ich würde es so vielen Frauen in Deutschland auch einfach wünschen, dass sie sich einfach sagen, ich gehe jetzt, ich gehe einfach. Ich meine, wir sprechen sicherlich auch noch später drüber, aber mit den jetzigen Zahlen, was so Männer in Deutschland machen, finde ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ganz, ganz, ganz viele Frauen in Beziehungen sitzen, in denen sie vielleicht auch mal sagen, tschüss, gut, war schön mit dir, aber ich würde jetzt langsamer gehen, ne?
Oder besser tschüss sagen sollten,
ja,
oder?
Ja, also einen guten, einen selbstgewählten Abschied. Darum geht es halt auch hauptsächlich im Song, dass man für sich entscheidet, es tut mir weh zu gehen, aber ich werde gehen, weil ich weiß, dass ich es mir wert bin.
Jetzt würde ich gerne über Deutschland mit dir sprechen, denn darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Wie läuft es denn hier bisher mit deinem Film?
Der Stand in Deutschland gerade ist super schwierig, weil hier die ganzen szenischen Sachen gemacht werden müssen und man auch sehr viele Statisten dafür braucht. Auch das von mir wieder Organisationstalent, so semi. Aber, das Coole ist, die Experten sind auf jeden Fall schon mal an Bord. Diese Leute werden kommen Ende Februar. Also Ende Februar ist der Film komplett abgedreht. Und bis jetzt, also in einigen Tagen, werde ich jetzt auch die ersten Dreharbeiten hier starten. Ich bin schon sehr nervös. Wir müssen dafür nach Bonn fahren, um an einem Flughafen zu drehen. Auch ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe Google befragt, weil es ein öffentlicher Ort ist, dürfen wir da scheinbar drehen. Aber eine offizielle Lizenz haben wir nicht. Das heißt, ob wir da vertrieben werden, das wissen wir auch noch nicht.
Okay, Daumen sind gedrückt.
Daumen sind wirklich festgedrückt, hoffentlich. Aber wir sind um 6 Uhr morgens da, von daher, ich hoffe sehr, dass da einfach niemand um uns juckt.
Okay, du hast gerade schon gesagt, dass du schon InterviewpartnerInnen gesucht hast für Deutschland hier. Wen hast du dir denn da ausgesucht?
Also, einmal habe ich die Frauenhauskoordinierung angefragt in Berlin. Das ist die Frauenhauskoordinierung e.V. Die haben auch einen Lobbyismus-Sitz, also die sind in der Lobbygruppe mit drin, halt im Bundestag. Und was die machen, ist zum Beispiel halt die ganzen Statistiken und Daten von den Frauenhäusern sammeln oder auch generell eine Lage drüber machen oder auch Statements raushauen zu neuen Reformen, zu politischen Aktionen, die gerade da so laufen. Und ich habe da mit der Sibylle Schreiber, also der Geschäftsführerin, gesprochen. Genau. Und natürlich, also das ist die eine. Dann haben wir noch die Frau Gräfe. Das ist hier, die ist eine Anwältin hier am Institut. Und die anderen Experten müssen sich mal langsam melden. Falls ihr das hört, bitte euer Aufruf, mir jetzt mal auf die E-Mails zu antworten. Aber ansonsten habe ich auch noch ein paar Frauen halt hier in der Umgebung angefragt aus unterschiedlichen Altersgruppen, damit die ans Set kommen und wir auch da nochmal drüber sprechen wollen, was sie an Deutschland kritisieren würden und dass wir das auch halt zeigen.
Was sind denn die Punkte, die du bisher über Deutschland und seine Gleichstellungspolitik sagen kannst?
Oh, so schön allgemein. Ich kann sagen, es ist super schwierig, in dem Thema nicht zum Verschwörungstheoretiker zu werden. Irgendwann sieht man Connections, die vielleicht nicht da sind, vielleicht ja doch. Worüber ich mich jetzt die letzten Wochen wirklich bis zum Kotzen aufgeregt habe, ist das Entgelttransparenzgesetz. Also, in Deutschland haben wir 16% Gender Pay Gap. Das heißt, wir werden systematisch unterbezahlt. So. Es gibt ein Gesetz, das dem entgegenwirken sollte eigentlich, das Entgelttransparenzgesetz. Kurzum, ab 200 Mitarbeitern im Betrieb bist du im Recht, von deinem Arbeitgeber zu verlangen, dass er einerseits vom anderen Geschlecht die Gruppenanzahl, also wie viele Männer arbeiten mit dir in derselben Arbeitsgruppe, also in demselben Lohnabschnitt, könnte man sagen. Und von der Anzahl muss halt rausgefunden werden, erstens, was der Medianlohn ist, also was ist der Durchschnitt, den diese Menschen verdienen, und wie der Lohn zusammengesetzt wird. Das Problem an diesem Gesetz ist einerseits, dass so wenig Leute davon wissen, nur 4% der Berechtigten nutzen dieses Gesetz. Zweitens, viele der Betriebe kennen dieses Gesetz nicht, also Arbeitgeber geben diese Infos nicht raus. Und drittens, das bekommst du nicht, wenn du mit 200 Mitarbeitern einfach so sitzt. Das kriegst du nicht ausgehändigt, du musst es selber einfordern. Und also gönnt euch, wenn ihr zu eurem Chef hingeht und sagt, ich möchte dieses Gesetz geltend machen, dann sagst du dem indirekt, ja, du bezahlst mich Untermann. Warum sonst sollte man das geltend machen? Ja, also Hindernisse bis zum geht nicht mehr, super. Theoretisch haben größere Betriebe, ich glaube ab 500 Mitarbeitern, bitte pinnt mich da nicht auf die Zahl, sollten die eine Berichtspflicht haben. Die sollten jährlich Berichte einreichen, wie ihre Löhne zusammengesetzt werden und müssten ihre Löhne transparent machen. So, Leute, ihr könnt mir nicht erzählen, dass da in einem Raum Experten saßen und sich dachten, wir haben gerade in Deutschland ein Problem, dass bestimmte Gewerbe systematisch ihren Mitarbeitern unterbezahlen, also wirklich ausrauben.
Mitarbeiterinnen jetzt? Oder?
Okay. Es kann auch beide betreffen.
Ah, ja.
Man weiß ja nicht, also du kannst basically ja nicht einsehen, wie dein Lohn zusammengestellt wird. Was ist das eigentlich für ein Prinzip? Aber ja, Frauen sind mehr davon betroffen als Männer. So, jedenfalls Berichtspflicht etc. pp., die sollen eine Datenerhebung machen. Glaubt ihr, irgendjemand hat da mal spezifiziert, wie die erheben werden, also was da für Maßstäbe sind, um diese Datenerhebung zu machen? Nein, niemand hat da irgendwelche Maßstäbe gegeben. Das heißt, 16% von den Betrieben, die eigentlich also einreichen sollten, 16% haben was eingereicht und es war so unterschiedlich, dass man es nicht vergleichen konnte. Top. So, und man müsste jetzt denken, Deutschland muss doch jetzt fett da Geld einkassieren von diesen ganzen Betrieben, die sich der Berichtspflicht entziehen. Ja, nö. Wir haben keine juristischen Konsequenzen dafür, wenn sie es nicht einreichen. Und Leute, ich glaube, selbst diese Experten sind schon frustriert. Es gab 2 Berichte zur Wirksamkeit des Entgelttransparenzgesetzes. Das ist wie Copy-Paste. Diese Experten waren, Leute, wir brauchen juristische Maßnahmen. Das bringt nichts, wenn Leute da nichts gegen machen können. Ja, wir brauchen niedrigere Hürden. 200 Mitarbeiter, nicht jeder arbeitet mit 200 Mitarbeitern. Glaubt ihr, irgendwas wird davon umgesetzt? Es steht auch Copy-Paste basically drin, was die Bundesregierung machen will. Ja, wir die wirtschaftliche, was hieß es nochmal? Irgendwas im Sinne von, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen ist uns wichtig. 2-mal Copy-Paste, wie wichtig ist es euch, wenn ihr 2-mal Experten ignoriert? Ich weiß nicht, also das meine ich mit, man wird vielleicht zum Verschwörungstheoretiker. Das wird nicht gemacht. Abtreibungen mit Frauen extremst erschwert. Leute sind einfach nicht ausgebildet. Eigentlich jedes Recht, das für uns theoretisch da ist, wird so hart boykottiert und wirklich Experten sprechen drüber. Niemanden juckt's.
Vor allem besteht ja auch immer eine große Datenlücke bei den meisten Themen, dass halt einfach Fälle nicht richtig bearbeitet werden, nicht dokumentiert werden, sodass man eigentlich auch keine richtige Evidenz hat für das wirklich eine Lücke oder was fehlt.
Ja, zum Beispiel, es gibt eine Pflicht von den Bundesländern, eine Risikoanalyse aufzustellen, also halt einzuschätzen, wie schlimm ist die Situation gerade für Frauen. Das sind aber auch Sachen, also einerseits weigern sich viele Bundesländer, das konsequent zu machen, was richtig dumm ist. Also warum? Das andere ist auch, also aus dem Gespräch mit der Frauenhauskoordinierung kam zum Beispiel hervor, diese Risikoanalysen sind zum Beispiel darin, wenn halt Polizisten zu häuslicher Gewalt gerufen werden, dann sollen die Frauen interviewen, die da ja auch in dem Moment mit obviously Wunden da sitzen. So, und jetzt, also hast du eine Idee, was die so fragen, die Frauen?
Nein.
So, wurden sie schon mal gewürgt? Weil das scheinbar so ein Indikator dafür ist, dass da vielleicht ein Femizid passieren könnte. Ne? Weil Würgen ist schon so ein Todestrieb, irgendwas. Glaubt ihr, eine Frau in der Situation, die da gerade in Schock ist, wird da mit einem Polizisten sitzen und dem die Beziehungsgeschichte erzählen? Nö. Das sind Sachen, die sind so hirnrissig. Es kann mir wirklich niemand erzählen. Ich bin nicht die Erste, die diese Berichte liest. Ich bin nicht die Erste, die das alles mal gelesen hat.
Und auch öffentlich ankreidet.
Ja, sicherlich auch nicht. Aber es juckt niemanden. Ich meine, oder, ja, hier. 2021 wurde von so einer europaweiten Studie mal die groben Kosten zusammengerechnet von gewalttätigen Männern. So, grob zahlt Deutschland pro Jahr 54 Milliarden Euro für gewalttätige Männer. Leute, Milliarden, das sind 148 Millionen pro Tag.
Also quasi die Spätfolgen, die aus Gewalttaten von Männern passieren, was man da alles für Geld ausgeben muss.
Das ist nicht nur Spätfolgen, das sind Langzeitfolgen. Das sind polizeiliche Einsatzkräfte, das ist Krankenhauskosten, das sind Traumakosten, also Sozialleistungen, die dann halt Leute beziehen müssen, Frauenhauskosten, Vandalismuskosten. Das ist so viel, was sich da läppert. Und ich finde, wenn sowas schwarz auf weiß steht, so, ich habe ja gemeint, 148 Millionen pro Tag. Pro Tag. So, in 2022 wurden rund 270 Millionen direkt für Gewalthilfesysteme vom Bund ausgegeben. Für das gesamte Jahr. 270 Millionen fürs gesamte Jahr und wir zahlen 148 Millionen pro Tag für gewalttätige Männer. Junge, geht die Rechnung noch irgendwo auf? Ich verstehe nicht einen Politiker ab dem Punkt, wie viele Kosten wir einsparen, indem wir einfach Prävention fördern. Wir haben
Ist das bewiesen, dass man mit Prävention sehr viel mehr Kosten einsparen würde?
Ja, bewiesen ist so eine Sache, man müsste es ja mal durchführen, ne? Also ich habe jetzt keine Statistik, die das bewiesen würde, aber zum Beispiel, ja, in Finnland kann man eigentlich sehr gut sehen, dass sich sowas rendieren kann. Also, ich meine, ist also mal ganz logisches Denken angewandt. Du hast aktuell Kosten, also wenn du jetzt sagst, wir haben als Staat gerade sehr viele Kosten dadurch, dass wir halt Polizeikräfte hinschicken müssen bei häuslicher Gewalt, wir haben super viele Kosten dadurch, dass wir halt Anwaltskosten tragen müssen, weil Leute Sozialbeiträge machen müssen etc. pp. Wenn wir jetzt so zum Beispiel Frauenhäuser fördern, also auch das wissen viele nicht, Frauenhäuser werden nicht vom Staat finanziert, by the way, das ist alles so hin und wieder mal, je nachdem wie die Bundesländer Bock drauf haben. Aber wenn ihr da mal Geld reinsteckt, das heißt Frauen frühzeitig gehen können, frühzeitig Hilfe bekommen, dann würden sich diese Kosten nicht mehr ergeben. Ein toller Fun Fact ist dieses Projekt Zuhause auf Zeit. Das war von 2021 bis 2023. Und zwar, viele Leute haben nicht auf dem Schirm, dass super viele Kinder im Frauenhäuser sitzen, weil sie mit ihren Müttern fliehen. So, und dieses Zuhause auf Zeit sollte Best-Practice-Beispiele für psychosoziale Versorgung von Kinderhauskindern machen. Oder die wollten da Strategien besprechen. Und das wurde finanziert von IKEA Deutschland. Weil Deutschland sich so dachte, nee Mann, machen wir nicht.
Oder also der Staat.
Ja, der Staat hat sich gedacht, nee, also Kinderhauskinder, boah, nee. So, und Leute, also meines Wissens hat IKEA damit keine Werbung gemacht. Wisst ihr, was man da für also hätte wirklich so viele Slogans draus machen können? Unsere Möbel sind für sichere Möbel. IKEA, für sichere Zuhausen. Es hätte man alles machen können. Sie haben sich aktiv nicht dazu entschieden. So, und woher kommt IKEA?
Schweden.
Ja, coincidence? I don't think so. Es ist einfach wirklich, es ist auch eine der Sachen, die mich am Film am meisten deprimiert haben. Man kann da wirklich diesen Pinterest-Spruch sagen, if he wanted to, he would. Und das würde auch Deutschland. Mein Gott, es ist nicht so, als ob man es gar nicht machen könnte und als ob es sich alles nicht rendieren würde. Aber man entscheidet sich immer und immer wieder, es nicht zu tun. Und irgendwann muss man sich auch mal fragen, mein Gott, will Deutschland helfen? Nein. Mal ganz ehrlich, nein.
Jana Svetlolobov über die Gleichstellungspolitik in Deutschland und Finnland, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6.
Frauen sind einfach von Natur aus hinterhältigere Wesen, sozusagen, weil sie nicht diese Kraft haben. Das habe ich oft beobachtet. Frauen planen oft hinterher.
Frauen brauchen kein Schimpfwort, unsere Waffe heißt Giftmord. Unter seinen Proteinshake. Während er röchelt, hält sich mein Mitleid in Grenzen. Sorry, jetzt.
altmodisch. Riesenszene und ich schub den vom Balkon. Man, zu große Sauerei, es muss irgendwie unerwarteter kommen. Frauen brauchen kein Schimpfwort, unsere Waffe heißt Giftmord. Ermorde den Hurensohn, wenn er gerade nicht hinschaut. Frauen brauchen kein Messer, das geht doch viel besser. Ich mach dir nicht die Finger krumm für irgendein Stecher. Frauen brauchen kein Schimpfwort, unsere Waffe heißt Giftmord. Ermorde den Hurensohn, wenn er gerade nicht hinschaut. Frauen brauchen kein Messer, das geht doch viel besser. Ich mach dir nicht die Finger krumm für irgendein Stecher. Kindermord, Kindermord, ich nehm die Anti-Baby-Pille. Männer sind vom Balkon. Man, zu große Sauerei, es muss irgendwie unerwarteter kommen. Frauen brauchen kein Schimpfwort, unsere Waffe heißt Giftmord. Ermorde den Hurensohn, wenn er gerade nicht hinschaut. Frauen brauchen kein Messer, das geht doch viel besser. Ich mach dir nicht die Finger krumm für irgendein Stecher. Frauen brauchen kein Schimpfwort, unsere Waffe heißt Giftmord. Ermorde den Hurensohn, wenn er gerade nicht hinschaut. Frauen brauchen kein Messer, das geht doch viel besser. Ich mach dir nicht die Finger krumm für irgendein Stecher.
Frauen haben hinterlistige Pläne geschmiedet. Und das kommt ja natürlich, weil sie mehr ihren Kopf benutzen müssen. Ich glaube einfach, dass dadurch wir eine Situation haben, dass Frauen lieber gehen.
Frauen brauchen kein Schimpfwort, unsere Waffe heißt Giftmord. Ermorde den Hurensohn, wenn er gerade nicht hinschaut. Frauen brauchen kein Messer, das geht doch viel besser. Ich mach dir nicht die Finger krumm für irgendein Stecher.
Giftmord von Ikki Mell auf dem Campusfunk Mikroeuropa von der Uni Tübingen, hier auf der Wüstenwelle 96,6. Heute bin ich im Studio mit Jana, Studentin der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Sie dreht gerade einen Dokumentarfilm über die Gleichstellungspolitik in Finnland und Deutschland und wir haben schon ganz viel darüber gesprochen. Zum Abschluss will ich dich aber erstmal fragen, ob du nochmal versuchen kannst, deine Kernpunkte zusammenzufassen. Was würdest du sagen, was läuft in Deutschland besser, was schlechter als in Finnland?
Also generell würde ich sagen, Finnland versteht viel, viel besser, dass man Anreize geben muss, damit sich Systeme ändern. Beispielsweise, was sehr, sehr gut in Finnland läuft, ist Elternzeit. Also wir haben ja ein Problem damit, dass sehr, sehr wenig Frauen in Führungspositionen ist und weil sehr oft vorgeschoben wird, dass Frauen ja irgendwann wegen Elternzeit aus dem Beruf rausfallen. Das hat Finnland sehr gut erkannt und hat dementsprechend ein System aufgestellt, in dem beide Eltern gleichermaßen gehen müssen. Also beide Eltern haben 160 Tage insgesamt, in denen sie Elternzeit haben.
Jeweils.
Jeweils, genau. Also jeder von den beiden Elternteilen hat diese 160 Tage. Und du darfst maximal 63 Tage an den anderen Partner überschreiben. So. Das Ding ist, niemand zwingt ja jemanden halt in diese Elternzeit zu gehen, aber man sagt, wenn du diese Tage nicht aufnimmst, dann verfallen die. So, und auch alle Benefits, die damit reinkommen. Dann kann dein Partner kann ja diese 63 Tage retten, kann man so sagen, aber der Rest bleibt dir immer noch offen. So, es ist verpflichtend für alle Arbeitgeber, dass diese 160 Tage gegeben werden. Es ist im Gesetz, seit der Reform 2022 im August kam das, glaube ich, rein. Es ist also noch alles relativ neu. Aber man sieht ja schon, also seit 22 gibt es das. Und wie schnell sich das auch adaptiert hat, wie viele Männer das auch halt in Anspruch genommen haben. Und da zeigt sich ja auch, der Wille an sich ist ja vielleicht auch da. Aber man muss halt dafür einfach auch gesetzlich den Rahmen geben. Und das haben wir in Deutschland alles nicht.
Gibt es vielleicht eine Sache, die wirklich besser in Deutschland läuft als in Finnland?
Es gibt die Sache mit den Custodial Rights, also Elternrechte könnte man das auf Deutsch übersetzen. Die sind in Finnland fast unantastbar. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache, vor allen Dingen, wenn es um Femizide geht. Das heißt, es muss, also in Finnland ist es so, wenn du ein Elternteil bist, dann darfst du deine Kinder eigentlich immer sehen. Du darfst immer wissen, wo die sind. Und es ist ein riesiges Problem, wenn der Elternteil oder der Vater gewalttätig ist oder was auch immer da passiert ist. Weil die Frau kann zwar eine einstweilige Verfügung haben, die Frau kann auch ihren Standort vor dem Partner geheim halten, aber der Partner kann eigentlich in jedes Amt gehen und fragen, wo seine Kinder sind. Und dann bekommt er auch automatisch die Adresse der Mom. Was ein bisschen irrsinnig ist. Also ich habe da auch nicht alles durchblickt über die Frau. Also so im Gespräch mit dem Frauenhaus kam das mal angesprochen, dass das ein Problem ist generell. Und auch, dass in Deutschland ist es so, wenn du ein Frauenhausaufenthalt hast von 2 bis 3 Monaten, dann kannst du auch, nachdem du das Frauenhaus verlassen hast, immer noch für ein Nachgespräch kommen. Das geht in Finnland nicht. In Finnland, sobald du das Frauenhaus verlässt, dürfen die Sozialarbeiter keinen Kontakt zu der Frau herstellen. Und es ist für die super, super frustrierend. Es ist ja auch ein komisches Gefühl, wenn du eine Frau für 2, 3 Monate begleitet hast und plötzlich ist die weg und du weißt nicht, ist die zurück in der gewalttätigen Beziehung, ist die wieder da, who knows? Aber so auf dem langfristig betrachtet, macht Finnland so viel mehr besser. Also teilweise in diesen Gesprächen ist mir die Kinnlade runtergefallen. Was die fordern, ist auf so einem Niveau, was super ist, super. Ich freue mich für die Frauen in Finnland, dass sie schon so weit fordern können. Aber Leute, die sprechen da schon auf ganz anderen. Also die Diskussionen da sind auf einem anderen Niveau.
Hast du vor einem Jahr gedacht, dass aus deiner Bachelorarbeit so ein Riesenprojekt werden würde?
Nee, gar nicht. Ich hab kurz davor auch gedacht, dass es gar nicht zustande kommt, weil es keinen Professor gab, der dieses Projekt assistieren wollte. Also der, ja, hier, wie heißt das auf Deutsch? Gott.
Betreuen?
Ja, ich hatte keinen Betreuer. Und ich hatte aber sehr, sehr nette Freunde, 3 Stück, mit denen ich auch angefangen habe zu studieren, die da sich bei mir im Café hingesetzt haben und gemeint haben, doch, du schaffst es. Mach einfach weiter, du kriegst es 100%ig hin. Deswegen würde ich sagen, es war ein super großer Zufall, dass es auch so geklappt hat, aber ich bin echt froh, auch wenn es gerade sau viel Arbeit ist und nicht einfach ist und auch von universitärer Seite es teilweise auch schwierig ist, es aufzustellen. Ich bin sehr froh, dass es dann doch gekommen ist.
Du hast ja auch extra einen Instagram-Account erstellt, um über deine Erkenntnisse zu sprechen. Der heißt Chaospotenzial. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt noch extra einen Insta-Account zu erstellen?
Ja, ich habe einfach gedacht, wäre schon cool, wenn das auch ein paar mehr Leute sehen. Und Chaospotenzial hat sehr, sehr gut gepasst, weil es auch ein bisschen mein Lebensmotto ist. Mir passieren viele Sachen, die ganz, ganz vielen Leuten nicht passieren. Und auch ein bisschen der ganze Prozess vom Film war nur Chaos mit Potenzial. Deswegen, ja, ich habe einfach sehr gehofft, dass Leute vielleicht ein bisschen was davon sehen, auch ein bisschen Behind-the-Scenes-Material sehen oder halt wie ich hier arbeite, was für Themen ich anspreche und vielleicht Lust haben, auch in den Film reinzugucken.
Eine letzte Frage. Wann erscheint denn der Film? Hast du da schon ein Erscheinungsdatum?
Wir hoffen, dass es Ende April, Anfang Mai erscheinen würde. Wir haben, also mein Betreuer und ich haben auf jeden Fall gesagt, dass der Club Voltaire da auf jeden Fall hostet. Aber ich habe jetzt auch von einem Kino in Stuttgart eine Zusage bekommen. Und ein zweites Kino bin ich gerade am Anfragen. Das heißt, 3 Schauplätze gibt es auf jeden Fall schon. Und ich hoffe, dass noch mehr dazukommen. Daumen sind gedrückt. Und ja, also wenn alles gut geht, Anfang Mai.
Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Radio Mikro Europa Sendung angelangt. Zu Gast im Studio war heute bei mir Jana, Studentin an der Uni Tübingen, die gerade einen Dokumentationsfilm zum Thema Gleichstellungspolitik in Finnland und Deutschland dreht. Jana, vielen, vielen Dank für das Gespräch und deinen Besuch hier im Studio im Brechbau. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch.
Ja, natürlich. Leute, nochmal, darf ich noch einen letzten Satz sagen? Liebe Frauen, lasst euch nicht unterkriegen. Das System ist schuld, nicht ihr.
Jana findet ihr auf Instagram unter dem Namen Chaospotenzial. Wenn euch die heutige Sendung gefallen hat, schaltet doch auch wieder beim nächsten Mal hier bei Radio Mikroeuropa ein. Hier auf der Wüstenwelle 96,6. An den Reglern saß heute Lisa Jäger. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Am Mikrofon war heute Paula Jaksch. Bis bald!